Wir hören auf den Text aus Sprüche 16, ganzes Kapitel, der der Bibelarbeit von Norbert Rose zugrunde liegt. Der Mensch setzt sich wohl vor im Herzen, aber vom Herrn kommt, was die Zunge reden wird. Einen jeglichen dünken seine Wege rein, aber der Herr prüft die Geister. Befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Der Herr macht alles zu seinem Zweck, auch den Gottlosen für den bösen Tag. Ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Durch Güte und Treue wird Missetat gesühnt und durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Gottes Spruch ist in dem Munde des Königs. Sein Mund spricht nicht fehl im Gericht. Waage und rechte Waagschalen sind vom Herrn, und alle Gewichte im Beutel sind sein Werk. Den Königen ist Unrecht tun ein Greuel, denn durch Gerechtigkeit wird der Thron befestigt. Rechte Worte gefallen den Königen, und wer aufrichtig redet, wird geliebt. Des Königs Grimm ist ein Bote des Todes, aber ein weiser Mann wird ihn versöhnen. Wenn des Königs Angesicht freundlich ist, das ist Leben. Und seine Gnade ist wie ein Spätregen. Weisheit erwerben ist besser als Gold und Einsicht erwerben edler als Silber. Der frommen Weg meidet das Arge und wer auf seinen Weg achtet, bewahrt sein Leben. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Besser niedrig sein mit den Demütigen, als Beute austeilen mit den Hoffärtigen. Wer auf das Wort merkt, der findet Glück und wohl dem, der sich auf den Herrn verlässt. Ein Verständiger wird gerühmt als ein weiser Mann und liebliche Rede mehrt die Erkenntnis. Klugheit ist ein Brunnen des Lebens, dem, der sie hat, aber die Strafe der Toren ist ihre Torheit. Des weisen Herz redet klug und mehrt auf seinen Lippen die Lehre. Freundliche Reden sind Honigseim, trösten die Seele und erfrischen die Gebeine. Manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Der Hunger des Arbeiters arbeitet für ihn, denn sein Mund treibt ihn an. Ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil und in seinem Munde ist wie brennendes Feuer. Ein falscher Mensch richtet Zank an und ein Verleumder macht Freunde uneins. Ein Frevler verlockt seinen Nächsten und führt ihn auf keinen guten Weg. Wer mit den Augen winkt, denkt nichts Gutes und wer mit den Lippen andeutet, vollbringt Böses. Graue Haare sind eine Krone der Ehre. Auf dem Weg der Gerechtigkeit wird sie gefunden. Ein Geduldiger ist besser als ein Steiger, und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Der Mensch wirft das Los, aber es fällt, wie der Herr will. Wir beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir durch deinen Sohn Jesus Christus direkt zu dir Zugang haben dürfen. Wir danken dir auch, dass wir hier in dieser Zeit noch so frei zusammenkommen dürfen, auch in der derzeitigen bedrängenden Lage. Und wir möchten dich immer wieder fragen, was du uns dadurch als Gemeinde zu sagen hast. Dieser deiner Weisung möchten wir dann auch im Gehorsam Folge leisten. Und so bitten wir dich, wenn es sein darf, mach doch mit dieser Lage bald ein Ende. Wir möchten nicht auf menschliche Mittel allein unsere Hoffnung setzen, sondern auf dich, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Wir kommen zu dir und bringen dir nicht nur unsere eigene Schuld, sondern auch die Schuld unseres Volkes im priesterlichen Gebet. Wir denken an diesem Tag der Befreiung von Auschwitz an dein Volk Israel. Was haben wir hier als Volk an deinem auserwählten Volk gesündigt? Wir bitten dich immer wieder um Erbarmen für das, was wir als Deutsche durch den millionenfachen Mord an deinem Volk getan haben. Wir bringen dir die Schuld unseres Volkes durch den jährlichen hunderttausendfachen Mord im Mutterleib. Wir bringen dir die Schuld, wo wir selber über Leben und Tod entscheiden wollen und damit meinen, wir könnten Herr über Leben und Tod sein. Wir bringen dir die Schuld, wo wir im Bereich von Ehe und Familie deine Ordnungen verlassen haben. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, rufe noch etliche zu deiner Gemeinde hinzu, damit die Vollzahl der Nationen erreicht wird und du bald wiederkommen kannst. Tu es gerade auch durch die Evangelisation der Jesuswoche. Schenke offene Türen für dein Wort und dass viele in Langensteinbach und an anderen Orten dir ihr Leben übereignen und damit Gottes Kinder werden. Dein Wort sagt uns, befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Und David sagt es im Psalm, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Dies gilt für unser Leben ganz persönlich und wir dürfen dir vertrauen, dass du diese Verheißung wahrmachst. So segne Norbert Rose mit der Kraft deines Heiligen Geistes zur Verkündigung deines Wortes an diesem Abend. Amen.
Das war ja jedes Mal die große Frage, wo fangen wir da an mit diesen Sprüchen? Wir haben wieder ein Kapitel vor uns, bei dem man ein wenig ratlos ist. Auch die Ausleger sind ratlos, sie geben es auch zu, weil sie sagen, wer hier einen roten Faden sucht oder irgendeine Form von Systematik, der wird einfach daran scheitern. Es gibt keinen roten Faden, es gibt keine klare, eindeutige Mitte dieses Kapitels, es gibt keine Systematik, es gibt keine offensichtliche Theologie, sondern es gibt einfach nur diese Sammlung von Sprüchen, von lauter Einzelworten, die jeweils für sich stehen, die uns manchmal ein wenig sonderbar anmuten, mal ein wenig kurios erscheinen, dann wieder zu einem heftigen Widerspruch fast reizen, weil man denkt, das kann doch nicht sein, dann wieder so einleuchtend sind, dass sie eigentlich gar nicht nochmal erwähnt oder ergänzt oder ausgelegt werden müssten. Ich habe das schon oft gesagt, dass ich dieses Buch der Sprüche für etwas sehr, sehr Wichtiges und Zentrales halte. Andere sagen, das ist eigentlich ein völlig überflüssiges Buch, das braucht man nicht, das muss man nicht gelesen haben. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein Jammer, dass es so wenig gelesen wird, besonders, dass es von Jugendlichen, von jungen Leuten, von Kindern so wenig gelesen wird. Weil ich glaube, dass dieses Buch vor allem in der Kindheit und Jugendzeit seine stärkste Wirkung entfalten kann und ein Leben lang nicht mehr vergessen wird. Gerade wegen dieser Mischung, nicht nur einer Vielfalt an unterschiedlichen Sätzen und Worten, dass man ständig so einen Wechsel erlebt von einem Sinn zum nächsten Sinn, von einem Gedanken zu einem völlig anderen Gedanken, von etwas fast Komischem zu etwas sehr, sehr Ernstem, von etwas Belehrendem oder Klarem und immer wieder etwas Neues, mit dem man eigentlich nicht gerechnet hat. Manches auch sehr, sehr emotional ergreifend. Manches, was einen sehr betroffen macht, schon als Teenie, als Jugendlichen, vielleicht sogar als Kind. Und gerade darum diese Sprüche so tief hineingehen und man sie eigentlich nicht mehr vergisst. Und das ist der Sinn der Sprüche, dass man sie nicht mehr vergisst. Da ist etwas hineingeht in unseren Verstand, aber noch viel mehr in unser Herz, in die Tiefe, was man nicht mehr vergisst. Wir sprechen ja manchmal von den ungeschriebenen Gesetzen. Wir können auch sagen, die ungeschriebenen Ordnungen. Die ungeschriebenen Regeln im Reich Gottes, ungeschrieben heißt nicht vorhanden, sondern ungeschrieben heißt, man muss sie gar nicht mehr aufschreiben, weil sie schon so tief verankert sind, dass sie einfach zum Bestand unseres Lebens, unseres Wesens, unseres Denkens gehören und so tief verinnerlicht sind, dass man dazu gar nicht mehr viel sagen muss. Dummerweise, das habe ich schon mehrfach gesagt und muss es gelegentlich immer wieder sagen, dummerweise hat dieses Buch der Sprüche diesen dämlichen Namen. Anders kann man es nicht sagen, nämlich Sprüche. Das sind keine Sprüche. Das sind schon gar nicht das, was man vielleicht auf Anhieb denkt, nämlich platte Sprüche, banale Sprüche, dumme Sprüche, Wir sagen das immer mal, du kannst mir mit deinen Sprüchen einfach wegbleiben. Ich brauche deine Sprüche nicht, ich kann deine Sprüche nicht mehr hören. Ich erinnere mich da besonders an meine Oma, die mit Sprüchen gelebt hat. Und die hat auf jede Tat, auf alles, was wir angestellt haben, irgendeinen Spruch gewusst. Und das ging uns so auf die Nerven. Und ich habe immer gedacht, irgendwann will ich von diesen Sprüchen nichts mehr wissen. Inzwischen benutze ich sie. Und finde immer wieder eine Gelegenheit, den einen oder anderen Spruch auch anzubringen und merke, dass es auch andere nervt, aber dass es trotzdem wahrscheinlich tief hineingeht und nicht mehr vergessen wird. Wir mögen keine Sprüche. Das verstehe ich auch. Wir mögen schon gar nicht banale oder platte Sprüche. Wenn man dieses Buch der Sprüche eben nur für Sprüche hält, vielleicht sogar noch für moralische, schlichte, oberflächliche Sprüche, dann übersetzt man oder erklärt man, dann lehrt man diese Sprüche auch so, nämlich ebenso, als müsste man sie nicht besonders ernst nehmen, als wären das irgendwie kuriose Aussagen der Bibel, die man am Rande noch hören könnte, aber die sonst keine besondere Bedeutung haben. Vielleicht oder wahrscheinlich oder mit Sicherheit werden die Sprüche auch deswegen so wenig gelesen, weil sie im Deutschen eben diesen sehr harmlosen Namen haben und zum anderen, weil die Übersetzungen ihnen diesen seichten und ironischen Ton geben, auch an Stellen, wo das überhaupt gar nicht dahin gehört, gar nicht passt. Ich habe Ihnen schon einmal einen typischen Satz genannt, nämlich gleich im ersten Kapitel, Vers 10, wo es heißt, wenn dich die bösen Buben locken. Das ist ja nun wirklich ein ganz komischer Satz. Wenn dich die bösen Buben locken. Da guckt man in die Nachbarschaft und sieht da irgendwelche bösen Buben herumstromern oder die da irgendwelchen Unsinn treiben und könnte denken, das sind die bösen Buben, die hier gemeint sein könnten. Das ist ein Irrtum. Es geht nicht um irgendwelche Jungs in der Nachbarschaft, die irgendeinen Streich spielen oder irgendjemanden verlocken, sondern es geht hier um skrupellose Gestalten mit enormer krimineller Energie, voller Betrug und Lüge und Finsternis. Und es geht letzten Endes um Leben und Tod und nicht um irgendwelche Gemeinheiten oder fiesen Streiche. Es geht wirklich um Leben und Tod. Es geht um den Weg zum Leben oder den Weg zur Wahrheit. Da haben die bösen Buben nichts zu suchen. Das sind richtig gefährliche Gestalten. Aber die Übersetzung macht es uns leicht, weil schon die Ausleger denken, ach, die Sprüche, die sind ja so harmlos, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es überflüssig, aber wenn wir sie schon mal haben, übersetzen wir es halt. Und dann übersetzen sie es eben so. Wenn man diesem Buch der Sprüche einen angemessenen Namen gegeben hätte, dann bin ich ganz sicher, dann würde man sie nicht nur lesen, manche würden sie verschlingen. Wenn Sie allein sehen, was auf dem Büchermarkt los ist, wenn es zum Beispiel um Erziehungsratgeber geht. Wie viele hilflose Eltern kaufen sich ein Buch nach dem anderen und wundern sich, dass die Erziehung einfach nicht gelingen will. Dass sie immer ratloser werden. Wie viele gibt es, die sich Bücher kaufen wie Das Geheimnis eines erfolgreichen Lebens oder ein Lehrbuch für Führungspersönlichkeiten? Da würde ich raten, nehmen Sie das Buch der Sprüche. Da haben Sie ein Lehrbuch für Führungspersönlichkeiten. Da haben Sie ein Geheimnis eines erfolgreichen Lebens. Da haben Sie alles, was Sie brauchen. Sehr, sehr ernst, sehr klar, sehr stringent, sehr nützlich, sehr wahr. Und darum geht's ja, dass wir Wahrheiten haben für ein Leben in Unwahrheit. Denn wir leben alle in einer Umgebung voller Unwahrheit und sind alle von dieser Unwahrheit auch mitgeprägt. Hier haben wir Wahrheiten, mit denen man leben kann, mit denen man sein Alltagsleben gestalten kann. Wir lesen zum Teil aber nicht dieses Buch, sondern wir greifen dann zu irgendwelchen Ratgebern. Also manche sind ja auch sehr seriös, das muss man ja sagen, es gibt ja, wie viele Ratgeber habe ich schon gelesen, die auch wirklich nützlich waren. Aber wenn Sie da mal in den Buchläden sehen, was es da noch alles gibt an Kalenderweisheiten oder da gibt es Titel wie Edelsteine des Orients. Ja, da ahnt man schon, was es sein könnte, oder Weisheiten für jeden Tag, Weisheiten aus aller Welt, Weisheiten großer Zen-Meister, das ist natürlich der Renner, das zieht sofort an, ein wenig außergewöhnlich vielleicht klingt es zumindest, Weisheiten der Indianer. Ja, wenn Sie gern von Indianern was lernen wollen, machen Sie das. Weisheiten aus Afrika, da sind ein paar Elefanten unter einem Baum vor der untergehenden Abendsonne, sieht toll aus. Aber was sollen uns die Elefanten für Weisheiten? Von mir gibt es sogar ein Buch über Weisheit der Elefanten. Selbst davon können Sie noch lernen, oder Weisheiten aus Afrika, ein paar Nashörner von hinten. Ja, da sehen Sie den Hintern von Nashörnern und die sollen Ihnen Weisheiten präsentieren. Das ist das, was auf dem Büchermarkt läuft. Und die Sprüche laufen nicht einmal in den Gemeinden. Da stimmt doch irgendwas nicht. Und deswegen müssen wir es immer wieder sagen. Die Bücher der Bestsellerautoren XY, den Namen sage ich jetzt nicht, das habe ich einfach nur so gelesen, weil ich das so interessant fand. Die Bücher der Bestsellerautoren XY erreichen weltweit eine Auflagenhöhe von über 50 Millionen. Ihre darin enthaltenen Affirmationen haben bereits unzähligen Menschen zu einem harmonischen und gesunden Leben verholfen. Affirmationen, das sind ganz einfache Sätze, die sofort einleuchtend erscheinen, die so fest und so klar aussehen. Wir kennen das Wort ja nur von Konfirmation, nämlich da wird etwas festgemacht. Und die Affirmationen, die machen auch etwas fest auf eine ganz einfache Weise, weil die so einleuchtend erscheinen, dass man die sofort übernimmt. Und heute wird das verbunden mit einer Methode der Kommunikation und der Manipulation, die nennt sich Nudging. Das ist das, was seit einigen Jahren der große Renner ist. Das machen auch Politiker, das macht auch unsere Frau Merkel. Das ist auch nicht böse, das ist nicht hinterhältig, sondern man muss einfach wissen, es gibt solche Methoden. Nudging heißt, dass man den Leuten einen Schubs gibt, ohne dass sie es merken. Man schiebt sie in eine bestimmte Richtung und sie merken das gar nicht. Das geht so untergründig, so hintergründig, dass man einfach denkt, genau so muss das sein. Schon dadurch, dass hier die Rede ist von über 50 Millionen und unzählige, die zu einem harmonischen und gesunden Leben gefunden haben, durch diese Bestseller-Autoren, das ist Nudging, das ist ein Anschubsen, weil da der Eindruck entsteht, ich bin vermutlich der Einzige, der das noch nicht begriffen hat. Alle anderen sind mir schon voraus und jetzt muss ich sehen, dass ich auch noch hinterherkomme. Genauso funktioniert diese schlichte, einfache Methode. Affirmation heißt vereinfacht eine starke, meist positiv formulierte Aussage, einen Satz, den man sich leicht merken kann. Zum Beispiel: Ich werde immer und überall mit dem versorgt, was ich mir von Herzen wünsche. Ist so ein Spruch von ihr. Ja, klingt schön, nimmt man gerne an, geht man gerne mit weiter, klingt irgendwie ermutigend. Da werden Blockaden gelöst, negative Glaubenssätze, die es ja auch gibt, werden damit überwunden, werden aufgeweicht, festgefahrene Ansichten werden gelöst oder überwunden. Neue positive Eigenschaften oder Informationen können so auf eine ganz einfache Weise vermittelt werden oder auch manipulativ untergejubelt werden. Ins Unterbewusstsein gehen. Man hat es zwar gehört, aber nicht gemerkt. Und plötzlich hat man einen Satz im Kopf, im Ohr, im Herzen und merkt gar nicht, dass der falsch ist, dass der gelogen ist, dass da was nicht stimmt. Zum Beispiel ebenfalls von ihr: Vergebung bewirkt, dass ich mich frei und leicht fühle. Da würden wir sofort sagen, genau. Ja, Vergebung ist nicht nur eine Pflicht, sondern Vergebung ist eine Befreiung. Ich kann mich befreien von einer Last, indem ich einem anderen vergebe, der mir etwas Böses getan hat. Das ist besser, als ihm seine Schuld ewig nachzutragen, weil das nicht ihn fertig macht, sondern mich fertig macht. Also, da, bis dahin stimmt es. Vergebung bewirkt, dass ich mich frei und leicht fühle. Ich vergebe allen Menschen, auch mir selbst. Klingt auch noch ganz gut. Und ich weiß, dass ich das häufig sage, auch in der Seelsorge: Sie müssen sich auch selbst vergeben können. Allerdings natürlich nur unter einer Voraussetzung. Nicht darauf kommt es an, dass ich mir vergeben will oder anderen vergeben will, sondern dass ich weiß, ich habe auch Vergebung. Und ich weiß, wo es Vergebung gibt. Und ich weiß, wie man vergeben kann. Und ich weiß, dass mir vergeben wurde und dass anderen vergeben werden kann. Und dann kann ich sagen, dir ist vergeben. Oder ich bitte dich um Vergebung. Oder ich vergebe jetzt auch mir selbst. Aber ich verfüge nicht über Vergebung. Ich habe sie nicht. Ich erlebe sie. Ich bekomme sie. Ich darf mich daran freuen, aber sie geht nicht von mir aus als im Ursprung, sondern sie geht immer vom Kreuz Jesu aus. Also dieser Satz ist einfach gelogen, er ist falsch. Ich kann mir nicht einfach selbst vergeben, nur weil ich es gerne möchte. Ich brauche eine Grundlage dafür. Ich respektiere, ein weiteres Beispiel, und wertschätze alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Hautfarbe und ihrer sexuellen Orientierung. Da kann man fast nichts einwenden. Zum einen stimmt das, wir respektieren und wertschätzen jeden Menschen, so wie auch Jesus jeden Menschen respektiert hat und geachtet hat und geliebt hat, auch die Sünder, besonders die Sünder, gar keine Frage. Aber in dieser Einfachheit, ich respektiere und wertschätze alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientierung, da schwingt schon sofort etwas mit, nämlich böse ist, wer anders denkt. Böse ist, wer das nicht unterstreichen kann. Wer irgendetwas unterstellen wollte. Tatsächlich aber geht es hier um zwei ganz unterschiedliche Dinge. Das Geschlecht, die Hautfarbe, das ist das Wesen eines Menschen. Das gehört zu ihm, das kann ich nicht beliebig verändern, das kann ich nicht ablegen, das kann ich nicht überwinden. Das kommt immer wieder durch, auch wie groß ich bin und was alles dazugehört zu meinem persönlichen Wesen. Die sexuelle Orientierung ist aber nicht nur ein Wesen, sondern das ist vor allem ein Handeln. Das merkt man aber nicht. Dass hier zwei völlig verschiedene Kategorien in eins geworfen werden, miteinander verbunden werden und damit unter einem Urteil, unter einer Bewertung, unter einem Gebot sozusagen stehen, nämlich du musst alle Menschen respektieren, wertschätzen und es auch für richtig und für gut halten, was immer sie tun. Und dann stehen wir in der Bibel und sagen, da steht irgendwie was anderes. Trauen uns kaum, das noch zu sagen, denn wir wollen ja keine Menschen sein, die andere verurteilen oder nicht wertschätzen oder sie nicht respektieren oder so böse sind auf andere Menschen, dass wir sie nicht einfach annehmen, wie sie sind. In der Bibel heißt aber, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ihm ein Greuel. Wenn jemand bei einem Mann liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Greuel ist. Desgleichen, jetzt sind wir schon im Neuen Testament, haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann und mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verwirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst getragen. Dass das nicht die einzigen Sünden sind, das ist uns ja klar. Aber dass es im Augenblick die akuten Brennpunkte in den Diskussionen sind, das ist uns auch klar. Und dass wir an den aktuellen Fragen zu lernen haben, das ist für uns etwas ganz Wesentliches, weil wir daran lernen, wie sehr Worte eine normierende Wirkung auf uns haben. Sie prägen uns, sie diktieren uns, was normal ist, sie programmieren unser Denken, sie lösen etwas aus, sie können auch heilsam sein, es können auch gute Worte sein. Wir haben ja in den Sprüchen eine Fülle von guten Worten, die genauso wirksam sind, auf diese Weise, nämlich klare, einfache Sätze, auch emotionale Sätze, die tief hineingehen. Ich komme gleich auf einen Unterschied, der sehr wichtig ist, aber eben auch alle anderen Sätze. Der Begriff Homophobie. Wer diese sexuellen Orientierungen nicht akzeptiert, der wird fast im selben Atemzug als homophob bezeichnet. Und wir haben das längst akzeptiert, wir leben damit, wir sagen das manchmal ein bisschen scherzhaft, wir sind allesamt homophob, wir merken aber nicht, was da noch mit drinsteckt, denn eine Phobie ist nicht eine bestimmte Meinung, sondern eine Phobie ist eine psychische Erkrankung, kann eine sehr mächtige und massive psychische Erkrankung sein. Und hier werden zwei Dinge gemischt, nämlich eine bestimmte Meinung, die anders ist als der Zeitgeist, wird mit einer psychischen Krankheit konditioniert. Das heißt, die werden verbunden, gekoppelt und im Bewusstsein der vielen gilt jetzt eine bestimmte andere Meinung als psychische Krankheit. Das ist völlig irre. Und die Älteren werden sich daran erinnern, dass die Christen im Ostblock genau auf diese Weise stigmatisiert wurden, in Psychiatrien untergebracht wurden, mit Medikamenten vollgepumpt wurden, bis sie tatsächlich psychisch krank waren. Nur weil sie an Jesus geglaubt haben. Nur weil sie festgehalten haben an ihren Bekenntnissen, an ihre Lebensweise, an ihrem Glauben. Galten alle, na, nicht alle, aber vor allem die, die sich nicht einbinden ließen, als psychisch krank. Wir sind schon wieder relativ nah da dran, dass man ungestraft in aller Öffentlichkeit, in den Medien, Menschen, die eine bestimmte andere Meinung haben, als psychisch krank bezeichnen darf. Und niemand regt sich darüber auf. Vor allem nicht die, die sich am meisten aufregen über jede kleinste Diskriminierung. Das ist diese Form von Affirmationen, wie sie wirken, Nudging, Manipulation. Es gibt ganz sicher Schlimmeres, das ist gar keine Frage. Aber dass wir auf der einen Seite verstehen, wie das funktioniert, dass wir das beobachten, wie das funktioniert, und dass wir zugleich auch verstehen, dass natürlich die Sprüche auf eine ganz ähnliche Weise wirken wie das, was ich eben beschrieben habe, nämlich auf eine sehr untergründige, hintergründige, unbewusste Weise tief hineingehen in die Herzen, in die Sinne, ins Denken, ins Lernen. Und gerade darum ist es mir wichtig, dass es nicht nur irgendwelche Sprüche sind, sondern dass es Affirmationen einer ewigen Wahrheit sind. Dass es Aussprüche und Worte vom Heiligen Geist sind, Formulierungen, die aus der ewigen Welt Gottes stammen. Also nicht irgendwelche Sprüche von irgendjemandem, der gemeint hat, er müsste uns irgendwelche klugen Sachen mit auf den Weg geben, sondern Aussagen, Worte des Heiligen Geistes, wir können sogar sagen Zuschreibungen, die siebenfach geläutert sind wie Gold und zu Weisheit führen, Durchblick geben, uns helfen, die Dinge auch im Hintergründigen zu sehen, zu verstehen. Bis heute wird in jüdischen Familien auf diese Weise die Erziehung praktiziert. Die haben keine komplizierten Erziehungsratgeber, sondern die leben mit ihrer Bibel, mit ihrem Alten Testament. Die lernen einfach nur Worte auswendig. Die werden auch nicht gedrillt, die werden auch nicht dahin geprügelt, denen wird auch nicht gedroht, sondern sie lernen einfach von frühester Kindheit an, sobald sie ein bisschen verstehen können, lernen sie Worte der Bibel. Weil das tief hineingeht. Und man kann natürlich sagen, die manipulieren ja ihre Kinder. Ja, natürlich manipulieren die ihre Kinder. Alle Eltern manipulieren ihre Kinder. Was denn sonst? Die Frage ist nicht, ob wir manipulieren, sondern die Frage ist, womit manipulieren wir sie denn? Manipulieren sie mit irgendwelchen Medien und Sprüchen und banalen Weisheiten oder mit irgendwelchen liberalen Vorstellungen oder mit irgendwelchen neuen Ideologien? Oder manipulieren wir sie im besten Sinne mit Worten der ewigen Wahrheit? Das ist doch ein Unterschied. Und da bin ich sehr frei, dass ich sage, ja, ich manipuliere gerne. Ich manipuliere Sie und euch auch, gerne. Aber ich hoffe sehr, dass es nicht meine Ideen sind, mit denen ich manipuliere, sondern dass ich das darf, weil irgendwie auch alle hier sind, um sich manipulieren zu lassen. Also im besten Sinne, nämlich sich etwas sagen zu lassen, was wir in diesem Wort vor uns haben. Und wenn wir dann noch einmal sehen, wie das Ganze funktioniert, es funktioniert ja, dann können wir sagen, durch jedes einzelne Wort, weil das so emotional ist oder so widersprüchlich oder so rätselhaft oder so überraschend oder irgendwie auch skurril manchmal, darum geht das so tief hinein und bildet Repräsentationen im Gehirn. Das ist gar nicht so kompliziert, wie es vielleicht klingt, sondern Repräsentationen im Gehirn heißt, alles, was wir sind und erleben und fühlen und denken und auch was wir, wie wir uns bewegen. Jeder kleine Quadratmillimeter unseres Körpers, vom kleinen Finger über die Ohrläppchen bis zum kleinen Zeh, hat eine Repräsentation im Gehirn. Das heißt, für den kleinen Finger, für die Fingerspitze ist eine Stelle im Gehirn zuständig. Wenn ich da reinkneife, dann weiß ich eigentlich nicht, wo ich kneife, wenn nicht mein Gehirn mir sagt, da ist es. Das sagt mir nicht der kleine Finger. Das sagt mir mein Gehirn, weil da die Repräsentation für die kleine Fingerspitze ist. Und das gilt für alles andere auch. Und darauf kann ich reagieren, da kann ich mich bewegen, da kann ich darauf eingehen. Und dasselbe gilt tatsächlich für alle anderen Bereiche meines Erlebens, auch für Gedanken, auch für Gefühle, auch für die Art und Weise, wie ich bestimmte Erfahrungen speichere. Das ist nicht einfach ein Schwamm, der irgendwie alles Mögliche aufsaugt, bis er nicht mehr kann und alles durcheinander läuft, sondern jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Idee, jeder Impuls, jede kleinste Regung entsteht durch bestimmte Repräsentationen in unserem Gehirn. Irgendwo geht da eine kleine Lampe an oder es gehen gleich 20 Lampen an, die sich miteinander zu einem Netzwerk verbinden, bis zu 200 Mal pro Sekunde. Und plötzlich ist ein Gedanke da, eine Idee. Und darum ist die Frage so wichtig, wovon ist denn mein Gehirn geprägt? Was für Repräsentationen sind denn da gespeichert? Sind das die dämlichen Fernsehsendungen oder die dämlichen Internetseiten oder das, was mich den ganzen Tag über geplagt hat, meine ganzen Erinnerungen und Erlebnisse, alles Üble, was ich erlebt habe, oder sind das die Repräsentationen einer ewigen Wahrheit, der Freundlichkeit, der Güte, der Gnade, der Liebe Gottes? Mit tausenden von Worten, mit tausenden von Ideen und Gedanken und guten, hilfreichen Impulsen. Das kann alles repräsentiert sein, gespeichert sein, verankert sein in meinem Gehirn. Durch prägnante, rätselhafte oder sehr einleuchtende, logische, manchmal widersprüchliche, manchmal skurrile Formulierungen der Bibel. Gerade dieser Wechsel macht das aus, dass wir das so massiv speichern und manche Sprüche auch nie wieder vergessen. Das mit der Frau, die ist eine ständig redende Frau, die ist wie ein ständig triefendes Dach, das geht mir nie aus dem Sinn. Ich kenne auch manche, die sind so. Da habe ich gesagt, genau so ist das. Das setzt sich so fest und das vergisst man nicht. Und wir vergessen hoffentlich auch die ernsten Aussagen der Bibel nicht. Wir Männer sollten die Sprüche im Sinn haben, die uns Männern gelten. Und das mit dem triefenden Dach, das vergessen wir schnell wieder, weil das nicht uns gilt. Das ist ein Wort an die Frauen. Dies betrifft, auch nicht alle, sondern dies betrifft. Und damit zu lernen, zu wissen, auf welche Weise ich normiert werde, was also meine Normalität am Ende ausmacht und dass da sehr, sehr viel Falsches sein kann. Denn alles, was wir gelernt haben, vor allem das, was wir nicht mehr wissen, wo wir es gelernt haben, dass wir es gelernt haben, wann wir es gelernt haben und ob es richtig ist, dass wir es gelernt haben, all das prägt unser Gehirn, bleibt im Unterbewusstsein und wir nennen das ganz schlicht und einfach unser Gewissen. Das ist unser Gewissen. Unser Gewissen sagt uns nicht die Wahrheit. Unser Gewissen sagt nur, ob das, was wir tun, mit dem übereinstimmt, was wir gelernt haben. Und wenn ich im Nationalsozialismus erzogen worden bin, dann habe ich etwas anderes gelernt, als wenn ich in der DDR oder in der Bundesrepublik aufgewachsen und geprägt worden bin. Das, was mich geprägt hat, das bildet dann auch tatsächlich mein Gewissen. Ob ich in einer christlichen Familie oder einer muslimischen Familie aufgewachsen bin, das prägt mein Gewissen. Ich kann auch nachher nicht sagen, ich mache jetzt einfach alles ganz anders. Mein Gewissen verbietet mir das. Mein Gewissen blockiert das. Selbst wenn ich etwas anders machen möchte, kriege ich es nicht hin, weil mein Gewissen sagt, das ist falsch, selbst wenn es gar nicht falsch ist. Das, was mein Gewissen gelernt hat, was vor allem im Unterbewusstsein ist, das ist alles da enthalten. Ob ich in einer heilsamen Umgebung aufgewachsen bin oder in einer sehr aggressiven und schwierigen Umgebung, in einer ängstlichen Haltung, in einer verunsichernden Haltung, alles prägt mein Wesen, mein Leben, mein Verhalten. Paulus spricht deswegen einmal von einem Brandmal in ihrem Gewissen. Ein Brandmal ist einfach eine Narbe. Ja, und wo eine dicke Narbe ist, da haben wir keine gute Empfindung mehr. Wir könnten auch sagen, da ist ein blinder Fleck. Aber blinder Fleck ist zu harmlos. Brandmal im Gewissen ist viel zutreffender, dass wir an einer bestimmten Stelle nicht mehr in der Lage sind, etwas Falsches als falsch wahrzunehmen, sondern einfach weitergehen, alles annehmen, akzeptieren. Und darum ist diese Frage, was prägt denn mein Denken? Sind das tatsächlich platte Kalendersprüche? Sind das irgendwelche Sprüche, die wir irgendwo aufgegriffen haben? Sind das ungeprüfte Aussagen irgendwelcher Zeitgenossen oder Medien oder Filme oder Bücher oder Comics oder was auch immer alles sein mag? Oder sind es Worte, die vom Heiligen Geist kommen, die ich ungeprüft einfach nehmen darf? Ungeprüft, weil sie siebenfach geläutert sind, siebenfach geprüft sind, bestätigt sind, durch Erfahrungen bestätigt sind. Und wenn wir zum Schluss jetzt noch ein, zwei Themenfelder ansehen wollen, die zumindest in diesem Kapitel so deutlich aufleuchten, dann werden wir sehen, wie wichtig das auch ist, diese Beschreibungen und Formulierungen zu kennen. Das eine Themenfeld ist das, was als Überschrift über diesem Abend stand, nämlich der Herr allein lenkt seinen Schritt. Wir sind nicht Herr im eigenen Haus. Wir planen zwar vieles, wir haben Ideen, wir haben Gedanken, wir haben Vorhaben, die wir gerne auch umsetzen wollen, aber wenn Sie Ihr eigenes Leben einmal ansehen und fragen, was ist eigentlich daraus geworden, von meinen großen Plänen, dann werden die einen vielleicht sagen, ja, es ist alles genauso gekommen. Manche sind in einem Dorf geboren, sind aufgewachsen, haben da 70 Jahre gelebt, haben nie was anderes gesehen und sterben da auch und werden beerdigt. Alles in einem Dorf. Da ist nicht viel Abwechslung. Da ist nicht so viel in einem kleinen Dorf, was da Neues geschehen kann, wenn man nicht beweglich genug ist. Wenn man sich einfach nur einigelt, dann gelingen auch die Pläne relativ gut. Wenn viele Wechsel da sind, ständig neue unsichere Situationen, manche Risiken eingegangen werden müssen, wenn wir Wege riskieren, von denen wir überhaupt gar nicht wissen, ob das funktionieren kann, dann sieht das schon ganz anders aus. Da gibt es auch manche Ängstlichkeit und Unsicherheit. Und trotzdem gerade dann zu sehen, wir haben drei Aussagen in diesem Kapitel, Vers 1, Vers 9, Vers 33, also erstes und letztes und eins in der Mitte etwa. Der Mensch setzt sich's wohl vor im Herzen, aber vom Herrn kommt, was die Zunge reden wird. Ja, sogar was ich sage, ist vielleicht nicht das, was ich eigentlich sagen wollte, sondern ich sage was anderes. Weil er mich dazu bringt, etwas zu sagen, was ich vielleicht selber gar nicht im Sinn hatte. Dass ich Dinge sagen darf, die nicht von mir stammen, die nicht meine Idee waren. Das ist immer gefährlich in der Predigt, wenn man plötzlich einen Gedanken hat, den man vorher gar nicht gehabt hat. Ob man dann wieder zurückfindet zu seinem roten Faden, ob man dann plötzlich noch einmal einen großen Absatz aufmacht, kennen Sie ja, kennen Sie ja. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Vers 9, Vers 33, der Mensch wirft das Los, aber es fällt, wie der Herr will. Man könnte das so missverstehen, dass wir eigentlich nie selbst verantwortlich sind, was wir so tun. Denn wir können immer sagen, ich habe das so gewollt, aber er hat es anders gemacht. Irgendwie wird das immer alles ganz anders und deswegen fühle ich mich auch gar nicht dafür verantwortlich, schon gar nicht schuldig. Denn alles, was geschieht, ist offensichtlich von ihm so gewollt und gemacht. Das ist ganz sicher nicht gemeint, sondern gemeint ist doch wohl eher, du kannst planen, denken, überlegen, wollen, tun, was du willst, dir vornehmen, was du willst, aber du wirst die Ratschlüsse, die Gedanken, die Pläne, den Willen, die Werke Gottes nicht verhindern. Du wirst das nicht umstoßen, was er sich vorgenommen hat. Wenn etwas umgestoßen wird, dann das, was du dir vorgenommen hast. Aber er wird an seinem Plan, an seinem Ziel festhalten und er wird sich durch gar nichts davon abbringen lassen. Das ist ganz sicher. Wir können ihn nicht aufhalten, wir können ihn nicht überlisten, wir können ihn nicht manipulieren oder austricksen, sondern er wird immer an sein Ziel kommen. Das gilt im Globalen, das gilt auch im Persönlichen. Er wird immer auf irgendeine Weise an sein Ziel kommen. Er wird immer das wahrmachen, was er gesagt hat. Darauf ist Verlass. In Sprüche 3, 34 hatten wir gelesen, er wird der Spötter spotten, aber den Demütigen wird er Gnade geben. Das hat Aufnahme gefunden in 1. Petrus 5, in Jakobus 4. Wir kennen diese sehr typischen Formulierungen. Er wird den Hochmütigen widerstehen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Oder wenn wir an Psalm 2 denken, wo es noch ein wenig schärfer formuliert ist, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Also da ist eine richtige Macht, die ihm entgegensteht. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke, aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Und das zeigt, dass das immer zwei verschiedene Seiten hat. Der Spötter, egal ob König oder Bettler oder irgendwas dazwischen, der Spötter wird mit seinem Trotz, mit seinem Stolz, mit seinem Ungehorsam, mit seinem Vorhaben gegen Gott immer gegen eine Wand laufen. Selbst wenn diese Wand noch weit entfernt ist, noch gar nicht sichtbar ist, er wird am Ende gegen eine Wand laufen. Oder wie Gott so deutlich sagen, er wird in den Tod laufen, er wird ins Verderben laufen. Und das wird er ganz sicher. Das ist ganz sicher. Gott lässt sich nicht beeinflussen, nicht manipulieren, schon gar nicht beeindrucken von irgendetwas, was in dieser Welt getrieben wird. Zugleich enthält dieser Satz aber auch eine ganz riesengroße Verheißung, nämlich den Demütigen gibt er Gnade. Das heißt, denen, die sich unterordnen, denen, die sich ihm unterstellen, wir können auch sagen, denen, die ihm nachfolgen, die auf ihn hören, die gehorsam sind, die ihm vertrauen, die werden nicht gegen eine Wand laufen. Das ist die Verheißung, sie werden nicht gegen eine Wand laufen. Sie werden manche Wege gehen, die nicht schön sind, die nicht leicht sind, die nicht bequem sind, die vielleicht wehtun und schmerzhaft sind, aber sie werden nicht gegen eine Wand laufen. Sie werden nicht zu Schanden werden. Das ist eine der wenigen Dinge, die bei Gott unmöglich sind. Es gibt Dinge, die sind bei ihm unmöglich. Es ist unmöglich, dass wir zu Schanden werden, wenn wir ihm vertrauen. Das ist eine Garantieerklärung der Bibel. Du wirst nicht zu Schanden werden, also nicht zur Schande werden. Du wirst nicht als der Dummkopf dastehen am Ende. Das kann nicht geschehen. Wir werden nicht in die Irre gehen, wenn wir Jesus nachfolgen. Es wird ein steiler Weg sein können, ein schwieriger Weg. Es kann ein Weg sein, der ins Leiden führt und sogar ins Sterben führt, aber niemals in die Irre. Das ist ein großer Unterschied. Und selbst der Weg ins Leiden und ins Sterben wird ein Weg des Segens sein. Das dürfen wir sagen aus dem Zeugnis anderer. Nicht, dass wir jetzt so große Sprüche machen wollen hier, sondern das glauben wir, weil da so viele sind, die das genauso uns vorgelebt haben. Auch ein Weg ins Leiden hinein, ins Sterben hinein, ins Verlieren hinein steht unter seinem Segen. Das ist eine Verheißung. Wir erleben Hilfe, Unterstützung, Bestätigung, Gnade, Segen und vieles, vieles mehr. Ich will ein paar Beispiele sagen dazu, weil mir das irgendwie wichtig erscheint, auch sehr persönlich. Das mache ich normalerweise nicht, dass ich so relativ persönliche Dinge als eine Ergänzung oder Erläuterung anfüge. Aber irgendwie dachte ich, das zeigt etwas, es zeigt mir etwas davon, weil ich eine lange Zeit gedacht habe, das sind schöne Sprüche, aber ich war nicht sicher, ob man dem trauen darf oder kann. wie man das hinkriegt, wenn andere das schreiben in ihren Biografien, wie sie von einer Glaubenserfahrung zur nächsten gegangen sind und immer nur staunen konnten. Und ich immer dachte, da ist nicht so viel mit Staunen bei mir. Und ich weiß nicht, wie man so wird, dass man solch einen Weg so fröhlich und vertrauensvoll gehen kann. Dass wir aber auch erleben dürfen, dass er uns einen Vorschuss gibt. Dass er nicht sagt, du musst erst glauben, dann werde ich dir auch zeigen, dass es gilt, sondern dass er in einer Wechselwirksamkeit uns immer wieder einen Vorschuss gibt, uns auch immer wieder, wenn man so will, belohnt, wenn wir ihm glauben, wenn wir ihm vertrauen und uns zeigt, dass er des Vertrauens würdig ist und dass er uns nicht enttäuscht, dass wir nicht aufhören können zu planen. Das gilt ja nach wie vor, auch wenn wir diesen Satz gehört und gelesen haben, nämlich des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Das könnte ja dazu führen, dass wir sagen, dann höre ich einfach auf zu denken. Hat ja sowieso keinen Sinn. Er macht ja sowieso, was er will, also einfach irgendwie sehen, was da kommt. Das ist nicht gemeint, sondern immer zu planen, das tun wir immer. Wir bereiten uns vor auf irgendetwas, wir sind verantwortungsvoll mit dem, was unser Leben und unsere Familien ausmacht. Und trotzdem erleben wir, dass es ganz anders kommt. Also das ist meine Erfahrung. Ich habe so vieles geplant und gewollt und gedacht und mir vorgenommen. Es ist alles anders gekommen. Komplett anders. Fast nichts von dem, was ich geplant habe, ist geworden. Und das, was geworden ist, habe ich nie geplant. Manches auch gar nicht gewollt, ist trotzdem geworden. Gegen meinen Willen. Und irgendwie auch mit meiner Einwilligung irgendwann, aber nicht, weil ich so gewollt hätte. Ich will ein paar Beispiele nennen. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie irgendwo beworben. Für keine Ausbildung, für keinen Platz, für kein Studium, für keine Stelle, sondern alles ist irgendwie geworden. Zu meiner ersten Ausbildung bin ich eingeladen worden. Ob ich nicht kommen wollte zu einem Gespräch, habe ich mal gemacht. 200 waren da, 80 kamen in die Auswahl, 2 wurden genommen. Und warum sie mich genommen haben, weiß ich bis heute nicht, weil es keinen ersichtlichen Grund dafür gab. Für meine erste Arbeitsstelle bin ich gebeten worden. Hatte ich gar nicht vor, ich hatte eine andere Stelle. Dann bin ich gebeten worden, ob ich das nicht machen wollte. Habe ich 3 Jahre lang gemacht. War genial, ich wollte auch gar nicht raus, das war richtig gut. Hat mir viel Spaß gemacht. Mein erstes Studium habe ich durch eine Berufung gemacht. Ich wollte das überhaupt nicht. Ich habe mich dagegen gewehrt. Ich habe lange gesagt, mache ich nicht. Ich wollte nicht Pastor werden. Das war unmöglich. Bin trotzdem Pastor geworden. Hat auch Jahre gedauert, bis ich das annehmen konnte. Wirklich, Jahre. Wollte ich definitiv nicht, aber ich wusste, ich soll, ich muss, ich darf nicht dagegen an. Und darum ging es so. Ich wollte in meinem Theologieexamen, also ganz am Ende meines Theologiestudiums, das war kurz nachdem ich auf der La Höhe war, diese Lehre der Allversöhnung als Irrlehre in meinem Examen bearbeiten. Ich wollte nachweisen, was für ein Quatsch das ist. Mein Examen endete mit dem Gegenteil. Ich konnte es nur bestätigen. Ich hatte keine Argumente mehr. Und die Argumente, die ich vorher hatte und die auch andere hatten, die waren so schwach, so dürftig, dass ich ein komplett anderes Ergebnis am Ende hatte. Und ich staune heute noch über diese Genialität, gerade dieser Sicht und dieser Worte, die das beschreiben und bestätigen. Ich wollte auf gar keinen Fall etwas mit Psychologie zu tun haben. Nie. Das war ein rotes Tuch. Am Ende bin ich erstaunt, wie viel ich mit Psychologie zu tun habe. Mehr, als ich je gedacht habe und mir vorstellen konnte, und bin erstaunt, wie vieles davon in der Bibel eindeutig bestätigt wird. Die Bibel ist ein geniales Psychologie-Lehrbuch. Es wird manchmal nur nicht gesehen. Meine schönsten Arbeitsstellen sind mir angetragen worden. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, mich dafür zu bewerben. Ich hätte auch gern was anderes gemacht oder wäre woanders hingegangen. Aber die schönsten Stellen, die waren so überraschend, so plötzlich, so ungeplant. Ich hatte in den Jahren verschiedene Arbeitsverträge, nach denen ich nie gefragt hatte. diakonischen Werk in Berlin, neben dem, was ich sowieso machte, in Unternehmensberatungen, im Bundesverwaltungsamt, in verschiedenen Einrichtungen, alles nicht gesucht und gewollt, sondern irgendwie reingeraten, angetragen und habe enorm viel Schönes erlebt. Bin sehr, sehr beschenkt worden, ohne es geplant zu haben. Mein zweites Studium hatte ich gar nicht geplant. Bin unvorbereitet, unvorhergesehen, eingeladen, überredet worden. Sie müssen das machen, sagte der Professor. Und dann habe ich gesagt, ich guck mal. Ich hatte nie Abitur. Meine Eltern waren festgelegt und damit war ich festgelegt, ich sollte den kleinen Bauernhof übernehmen. Das war ausgemacht, da gab es auch kein Vertun. Das war ein ungeschriebenes Gesetz, dass ich diesen Hof übernehmen würde. Da brauchst du kein Abitur. Kam überhaupt nicht in Frage. Mit 50 ungefähr habe ich mein Abitur gemacht. War nicht geplant. Ganz plötzlich, ganz rechtmäßig, aber ganz überraschend. Plötzlich hatte ich Abitur. Das sind ein paar Beispiele von dem, wie Gott einen Weg, wie Jesus einen Weg ebnet und vorbereitet und führen kann. Vieles davon habe ich natürlich nicht alleine erlebt, sondern mit meiner Frau zusammen, die ja die meisten Strecken dabei war und mitgelitten und manchmal sich auch mitgefreut hat, aber einfach mit musste bei vielem. Auch dass wir 5 Jahre lang dachten, wir würden ein Kind haben und am Ende 6 haben, eigentlich sogar 7. Eins ist schon in der Ewigkeit, schon bevor es geboren war. Aber das auch das für uns völlig überraschend war, dass wir eine Großfamilie sozusagen wurden, ohne dass das in Aussicht war. Unterm Strich können wir beide sagen, meine Frau ist ja auch da, sie kann ja heftig mit dem Kopf schütteln, wenn das nicht stimmt, können wir beide sagen, wir hatten eine Reihe von unerfüllbaren Träumen, Vorstellungen, Ideen. Und wir haben mehr bekommen als das, was wir uns erträumt hätten. Unglaublich bereichert worden sind. Und immer nur staunen können, selbst über dem, was nicht schön war. Wir haben ja beides auch, beide Dinge erlebt, die waren gar nicht schön. Und trotzdem sind wir sehr bereichert, haben enorm vieles erlebt, was man nur auf solch einem Weg erleben kann. Und haben viel, viel, viel Segen, viel Gnade erlebt, genau auf diesem Weg. Das ist dieses Wort des Menschenherz. Er denkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Und das heißt eben nicht, Gott macht einfach immer alles anders. Er macht einfach, was er will und er zertrümmert dir immer alles und er kommt dir in die Quere und er gönnt dir dein Leben nicht. Er nimmt dir alles. Ich habe ein paar Gespräche jetzt gehabt, wo das rauskam, wo einer meinte, immer wird mir alles genommen. Und in mir regte sich ein massiver Widerspruch. Gerade deswegen, dass ich sage, nein, es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Er nimmt etwas. Er nimmt vielleicht sogar ganz viel. Aber er gibt immer Größeres dafür. Immer Größeres. Und er kann überreich beschenken. Wir müssen das nicht mit einem Schlag glauben, aber dieses Vertrauen riskieren, uns an ihn halten und das immer wieder erleben, wie überreich er uns gerne und ohne Vorwurf beschenken will. Das ist sein Wesen, das ist seine Art, das sind seine Gedanken, das ist seine Idee. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Und ich bin so dankbar, dass das stimmt. Dass meine Pläne allesamt den Bach runtergegangen sind. Wunderbar. Es hätte nicht besser sein können. Ich bete noch. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir diese Erfahrung machen dürfen. Dass wir lernen dürfen, dir zu vertrauen, dir zu glauben. uns an dein Wort zu halten, auch dann, wenn es sperrig ist, wenn es unbequem wird, wenn wir Widerspruch ernten. Aber dass du uns mehr und mehr hineinziehst in deine Spur und dass wir lernen dürfen, dass du niemals unser Vertrauen missbrauchst, dass du uns niemals in die Irre führst, niemals hängen lässt, sondern dass du uns über die Maßen beschenkst und leitest und bewahrst und segnest und es viel, viel besser machst, als wir es jemals denken und planen könnten. Danke für deine Freundlichkeit. Danke für deine Gnade, für deine Güte, für deine Treue. Danke, dass wir uns an dich halten dürfen und dass wir bei dir und von dir lernen dürfen. Alles dir hinzulegen, alles, was uns so lieb und wertvoll erscheint und auch alles aus deiner Hand zu nehmen, was wir eigentlich gar nicht haben wollen. Aber du machst etwas Gutes daraus und es wird immer das Beste für uns. Wir loben dich, wir danken dir, wir beten dich darüber an. Amen.